Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Gott und sein Wort, nämlich die Bibel, besser kennenlernen oder Gott überhaupt erst einmal kennenlernen, wenn Sie das interessiert, dann sind Sie hier richtig. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Auch diesmal geht es wieder um das Buch des Propheten Hesekiel aus dem Alten Testament. Nachdem wir zunächst miterlebt haben, wie Hesekiel von Gott zum Propheten und Wächter über das Volk Israel berufen wurde, ging es dann um die Botschaften, die Hesekiel im Auftrag Gottes weitergeben sollte. In dem vor uns liegenden Kapitel 7 wird die Zerstörung Jerusalems angekündigt. Und als Bibelleser fragt man sich vielleicht, welchen Gewinn können Sie und ich aus einer solchen Botschaft ziehen? Ist es überhaupt möglich, solche Verse auf irgendeine Weise in die heutige Zeit zu übertragen? Ich möchte es gerne zusammen mit Ihnen in dieser Sendung probieren. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Vor uns liegt das 7. Kapitel des alttestamentlichen Hesekiel-Buches. Dieses Kapitel enthält die 2. der beiden Ankündigungen eines Gerichtsurteils gegen das gesamte Volk Israel. Bis Kapitel 5 richteten sich Hesekiels Botschaften gegen die Bewohner von Jerusalem. Ab Kapitel 6 wird dagegen die ganze Nation von Gott angesprochen. Wichtig zu wissen: Jerusalem ist noch nicht zerstört worden, und auch wenn viele Bewohner in die Verbannung geführt wurden, leben noch viele Menschen in der Stadt. Allerdings haben die schlimmen Ereignisse, die bereits geschehen sind, nicht dazu geführt, dass sie sich wieder Gott zugewandt hätten. Und so redet Gott durch Hesekiel wieder zu seinem Volk. Hesekiel berichtet im 1. Vers von Kapitel 7, »Und des Herrn Wort geschah zu mir.« Hesekiel verwendet hier dieselben Worte, mit denen er am Anfang des vorangegangenen Kapitels die erste Gerichtsbotschaft eingeleitet hat. Jetzt folgt ab Vers 2 die nächste Gerichtsbotschaft. Du Menschenkind, so spricht Gott der Herr zum Land Israels. Das Ende kommt, das Ende über alle vier Enden des Landes. Gottes Gericht wird also über das Land kommen, und das betrifft dann natürlich auch die Menschen dieses Landes. In der Bibel werden das Land Israel und das Volk Israel fast immer als eine Einheit betrachtet. Auf den ersten Blick scheint diese Prophetie nichts Neues zu enthalten. Doch diesmal geht es um die endgültige Zerstörung des Landes und der Stadt Jerusalem. Die Wegführung aller Menschen wird stattfinden, auch der noch Verbliebenen, und die Stadt Jerusalem wird zerstört werden. Gottes gnädiges Handeln wird ein Ende haben, wie es in Vers 3 ausdrücklich heißt. Nun kommt das Ende über dich, denn ich will meinen Zorn über dich senden und will dich richten, wie du verdient hast, und will alle deine Gräuel über dich bringen. Diese Botschaft ist im Hebräischen, also in der Originalsprache des Alten Testaments, in poetischer Form niedergeschrieben worden. Ich will versuchen, die Verse 1 bis 3 so ähnlich zu übersetzen, wie sie vielleicht für die Ohren der jüdischen Menschen damals geklungen haben mögen. Des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, so spricht Gott der Herr zum Land Israels. Das Ende kommt, das Ende naht. Es trifft alle im jüdischen Staat. Mein Zorn, er kommt jetzt über mich. Nun kommt das Ende über dich. Ich will handeln an dir, wie du es verdienst. Deine Frevel strafen, bist du gesühnt. Gott bringt hier zum Ausdruck, ich richte dich nach dem, was du getan hast. Gottes Gerichtsurteil ist also gerecht, denn es entspricht genau dem Vergehen, was begangen wurde. Und das bringt uns heute auch zu der Frage, wie ernst wir ganz persönlich Gott noch nehmen. Sehen wir in ihm denjenigen, der uns am Ende unseres Lebens beurteilen wird? Oder ist er für uns jemand, der stets ein Auge zudrückt? Ich möchte Ihnen dazu zwei Fragen stellen. Was meinen Sie? Wie beurteilt Gott es wirklich, wenn wir uns zwar öffentlich zu ihm bekennen, aber gleichzeitig so tun, als ob es ihn nicht gäbe, indem wir zum Beispiel Unwahrheiten verbreiten oder es bei der Steuererklärung nicht so genau nehmen. Und zweitens, was sagt Gott wohl dazu, wenn wir zwar nicht zu Jesus gehören wollen, aber trotzdem formal ein Kirchenmitglied sind? Wird ihn das zufriedenstellen? Ich meine, diese Fragen treffen den Nagel auf den Kopf. Ich persönlich wäre lieber ein Heide in einem entlegenen Dschungeldorf, der einen Götzen aus Holz verehrt, als Mitglied einer Kirche zu sein, ohne jedoch eine persönliche Beziehung zu Jesus zu haben. Und warum? Nun, ich bin mir zwar nicht sicher, wie Gott sich einem Heiden gegenüber verhalten wird, der keine Ahnung von Jesus hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wie seine Reaktion gegenüber einem Menschen sein wird, der jahrelang sonntags einen christlichen Gottesdienst besucht, aber sich trotzdem nicht auf ihn einlassen will. Im Grunde genommen spricht Hesekiel in unserem Bibeltext dasselbe Problem an, wie wir es heute auch beobachten. Hesekiel bringt zum Ausdruck, dass jemand, der Gottes Wort gehört und es nicht angenommen oder sogar abgelehnt hat, eine viel größere Verantwortung trägt. Je öfter man Gottes Wort hört, desto größer wird die Verantwortung. Und entsprechend wird Gottes Reaktion sein, wie es in den Versen 4 bis 9 anschaulich beschrieben wird. Gott spricht: Mein Auge soll ohne Mitleid auf dich blicken, und ich will nicht gnädig sein, sondern ich will dir geben, wie du verdient hast. Und deine Greuel sollen über dich kommen, dass ihr erfahrt, dass ich der Herr bin. So spricht Gott der Herr. Siehe, es kommt ein Unglück über das andere. Das Ende kommt. Es kommt das Ende. Es ist erwacht über dich. Siehe, es kommt. Es geht schon an und bricht herein über dich, du Bewohner des Landes. Die Zeit kommt. Der Tag des Jammers ist nahe, an dem kein Singen mehr auf den Bergen sein wird. Nun will ich bald meinen Grimm über dich schütten und meinen Zorn an dir vollenden und will dich richten, wie du verdient hast, und alle deine Greuel über dich bringen. Mein Auge soll ohne Mitleid auf dich blicken, und ich will nicht gnädig sein, sondern ich will dir geben, wie du verdient hast, und deine Greuel sollen über dich kommen, dass ihr erfahrt, dass ich der Herr bin, der euch schlägt. Soweit die Verse 4 bis 9. Auch diese Botschaft ist im Hebräischen in poetischer Form verfasst worden. Sie würde ins Deutsche übertragen vielleicht so klingen: Meine Augen werden dich nicht schonen, meine Gnade nicht mehr bei dir wohnen. Denn ich will dir geben, wie du verdient, ich will dich strafen, bis du es gesühnt. Du kannst dich verlassen auf keinen mehr, so wirst du erfahren, ich bin der Herr. So spricht zu dir der Herr der Herren, ich werde dein Unglück jetzt vermehren. Das Ende kommt, meine Gnade geht, Gericht über, jetzt ist es zu spät. Du kannst dich verlassen auf keinen mehr, so wirst du erfahren, ich bin der Herr. Bewohner des Landes, dein Schicksal ist da, die Zeit ist gekommen, der Tag ist nah. Kein Singen man hört, kein fröhlich Geschrei, nur Jammer und Not, alles vorbei. Du kannst dich verlassen auf keinen mehr, so wirst du erfahren, ich bin der Herr. Meinen Zorn schütte ich aus über dich, kein Mitleid kommt jetzt noch über mich. Ich zahle dir heim, wie du es verdient, will dich strafen, bis du ganz gesühnt. Du kannst dich verlassen auf keinen mehr, so wirst du erfahren, ich bin der Herr. Liebe Hörer, das hier ist ein ungeheuerlicher Abschnitt in der Heiligen Schrift, und ich vermute, den meisten Christen ist er gar nicht bekannt. Und wenn er bekannt wäre, würde man ihn wahrscheinlich abtun mit den Worten: Klar, er gehört zum Alten Testament, für uns heute gilt er nicht mehr. Doch ist uns bewusst, dass Hesekiels Sprache geradezu zahm ist im Vergleich zu manchen Formulierungen, die wir im Neuen Testament, im Buch der Offenbarung finden? Oder im Vergleich zu manchen Aussagen unseres Herrn Jesus, zum Beispiel in Matthäus 25. Dort wird Jesus mit den Worten zitiert: Den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Ja, Hesekiels Worte sind geradezu harmlos im Vergleich zu manchen Abschnitten aus dem Neuen Testament. und dafür gibt es eine einfache Erklärung. Der Gott des Neuen Testaments ist derselbe wie der des Alten Testaments. Und er geht mit Sünde gleich um, egal in welcher Periode der Heilsgeschichte er redet und handelt. Manche meinen, es kann doch nicht sein, dass Gott sein Volk verurteilt und es leiden lässt. Erst recht nicht in Bezug auf die christliche Gemeinde in der heutigen Zeit. Doch ich meine, die Botschaft des Hesekiel-Buches ist auch eine ernste Warnung an uns Christen. Warum sind wir uns so sicher, dass Gott uns nicht richten wird? Er wird es ganz gewiss tun. Aus diesem Grund sagt Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 11, »Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen.« Ich habe den Eindruck, viele Menschen spielen heute nur Kirche. Das heißt, sie verharmlosen das Christsein. Sie sprechen zwar davon, dass sie treu sein wollen, dass sie sich hingeben wollen, aber tragischerweise lassen sie ein uneingeschränktes Bekenntnis zu Jesus Christus in ihrem Leben vermissen. Unser Problem ist nicht, dass wir in der westlichen Welt nicht genug Mitglieder in den Kirchen hätten. Ich glaube eher, wir haben zu viele nominelle Christen, also Namenschristen, die nicht wirklich Jesus nachfolgen wollen. Ich persönlich denke, dass eine kalte oder unterkühlte Kirche, der es an echter Liebe zu Jesus Christus fehlt, der Sache Christi mehr schadet als eine Ansammlung von Atheisten, die Gott grundsätzlich ablehnen. Und deshalb ist Hesekiels Botschaft auch für unsere heutige Zeit relevant. In den Versen 10 bis 14 beschreibt Gott, welche Auswirkungen sein Gericht haben wird. Siehe der Tag, siehe er kommt, er bricht an. Unrecht blüht und Vermessenheit grünt. Gewalttat hat sich erhoben und wird zur Rute des Frevels. Nichts ist mehr von ihnen da und nichts von ihrem Reichtum, nichts von ihrer Pracht und nichts von ihrer Herrlichkeit. Es kommt die Zeit, es naht der Tag. Der Käufer freue sich nicht und der Verkäufer traure nicht, denn es kommt der Zorn über all ihren Reichtum. Denn der Verkäufer wird zum Verkaufen nicht zurückkehren, auch wenn er noch am Leben ist. Denn der Zorn über all ihren Reichtum wird sich nicht wenden, um seiner Missetat willen wird keiner sein Leben erhalten können. Lasst sie die Posaune nur blasen und alles zurüsten, es wird doch niemand in den Krieg ziehen. Denn mein Zorn ist entbrannt über all ihren Reichtum. Das waren die Verse 10 bis 14. Auch hier möchte ich Ihnen diese Botschaft, wie auch im hebräischen Original, in poetischer Form weitergeben. Siehe, der Tag des Gerichts bricht an. Unrecht, Vermessenheit bei jedermann. Gewalttat und Frevel wie Unkraut gedeihen. Alles vergeht, wird alles zum Schein. Das Gute nicht bleibt, der Reichtum vergeht, die Herrlichkeit Gottes wie verweht. Handeln und Laufen und jeder Verkehr, wenn Gott richtet, funktioniert gar nichts mehr. Reiche sind arm und Arme nur froh, dass sie leben, einfach nur so. Posaunen, sie rufen in die Schlacht, doch geht keiner hin, keiner was macht. Denn Gottes Gericht liegt über dem Land, sein Zorn über sie ist mächtig entbrannt. Die Menschen im Volk Israel waren in gewisser Weise zu Pazifisten geworden. Sie weigerten sich, für die Gerechtigkeit in den Krieg zu ziehen. Und deshalb werden sie für ihre Feinde zur Beute werden. Sie werden versuchen, sich von der Bedrohung loszukaufen, aber es wird ihnen nicht gelingen, wie in Vers 19 beschrieben wird. Sie werden ihr Silber hinaus auf die Gassen werfen und ihr Gold wie Unrat achten, denn ihr Silber und Gold kann sie nicht erretten am Tage des Zorns des Herrn. Sie werden sich damit nicht sättigen und ihren Bauch damit nicht füllen, denn es wurde zum Anlass ihrer Missetat. Das klingt in Reime gefasst ungefähr so. Ihr Silber werfen sie in die Gassen, das Gold wie Unrat auf die Straßen. Doch ihr Silber und Gold retten sie nicht am Tage des Zorns und des Herrn Gericht. Denn mit Gold kann man den Bauch nicht füllen, auch den Hunger der Seele niemals stillen. In der westlichen Welt denken wir, dass Geld alle unsere Probleme lösen könnte. Wir haben weltweit viele Milliarden eingesetzt, um damit Frieden zu schaffen. Doch das ist uns oft nicht gelungen. Stattdessen haben wir eine Menge Geld verloren. Sicher ist es schön, viel Geld zur Verfügung zu haben, aber es kann nicht die Probleme des Lebens lösen und auch nicht die Probleme dieser Welt. Und das sagt Gott hier seinem Volk, das gedacht hat, dass ihr angehäufter Reichtum sie schützen könnte. Doch das kann er nicht. Ich lese weiter ab Vers 20. Gott spricht: Sie haben ihre edlen Kleinode zur Hoffart verwendet und Bilder ihrer greulichen Götzen, ihrer Scheusale daraus gemacht. Darum will ich ihnen all das zum Unrat machen und will es Fremden in die Hände geben, dass sie es rauben und den Gottlosen auf Erden zur Beute, dass sie es entheiligen. Ich will mein Angesicht vor ihnen abwenden und mein Kleinod soll entheiligt werden. Ja, Räuber sollen darüber kommen und es entheiligen. Soweit die Verse 20 bis 22. Und wieder möchte ich versuchen, diesen Abschnitt in poetischer Form wiederzugeben. Sie wollten Kleinode zur Hoffart machen, haben Bilder von Götzen daraus geschaffen. Ich werde zu Unrat verwandeln sie jetzt, Fremden geben zu guter Letzt. Sie werden es rauben, es entweihen, mein Antlitz über sie soll nicht mehr scheinen. Durch Räuber wird mein Heiligtum zerstört, doch mein Volk weiter nicht auf mich hört. Hier wird Gottes Gericht sehr anschaulich beschrieben. Doch wenn Sie mehr dazu erfahren möchten, lesen Sie bitte im Buch der Offenbarung die Kapitel 18 und 19. Dort wird, wie ich es gern umschreibe, die Zerstörung des kommerziellen Babylon vorhergesagt. Da wird beschrieben, wie Menschen allein der Wirtschaft vertrauen und abhängig sind vom Erfolg der Aktienkurse. Gut gekleidete Händler führen ihre Unternehmen zum Erfolg. Regierungen versichern, dass sie alles im Griff haben. Aber es wird nicht wahr sein und es wird die Menschen nicht retten. Denn wenn jemand Rettung braucht, helfen Wohlstand und Geld nicht weiter. Zurück zum Hesekiel-Buch Kapitel 7. Dort geht es weiter mit den Versen 23 und 24. Gott spricht: Mache Ketten, denn das Land ist voll Blutschuld und die Stadt voll Frevel. So will ich die Schlimmsten unter den Völkern herbringen, die sollen ihre Häuser einnehmen. Und ich will der Hoffart der Gewaltigen ein Ende machen, und entheiligt werden ihre Heiligtümer. Auch diese beiden Verse möchte ich in Anlehnung an den hebräischen Text in Reimen wiedergeben. Macht Ketten, denn Bluttat und Frevel breiten sich aus, und eure Feinde kommen zu euch ins Haus. Die Schlimmsten der Heiden machen sich breit, nehmen alles weg, soweit das Auge reicht. Eurer Hoffart mache ich so ein End, sogar mein Heiligtum wird zum Ort der Sünd. Das Land ist voll Blutschuld und die Stadt voll Frevel, heißt es in Vers 23. Welch ein Bild auch für unsere Zeit. Ebenso die Beschreibung, dass die Schlimmsten unter den Völkern die Häuser derer einnehmen, die eigentlich zu Gottes Volk gehören. Viele Christen sind sich ja so sicher, dass Gott es niemals zulassen wird, dass unsere westlichen Länder im Chaos versinken. Doch woher wollen wir das wissen? Gott hat sogar Babylonien, dieser heidnischen Nation, erlaubt, das Land seines Volkes Israel zu zerstören. Warum sollte er nicht auch zulassen, dass unseren angeblich christlichen Ländern etwas passiert? Es wird Gott doch nicht beeindrucken, wenn wir sagen: Gott, wir haben immer Missionare in viele Länder der Welt ausgesandt. Wir sind doch so lieb und so nett. Nein, selbst das stimmt nicht, denn auch unsere Länder sind jetzt schon voller Gewalt und Verbrechen. Und solange sich ein Volk nicht Gott zuwendet und ihm gehorsam ist, kann Gott es nicht als ganzes Volk segnen. Ich vermute, aus diesem Grund lesen viele Christen nicht so gern die Botschaften von Hesekiel. Bibelstellen, wie zum Beispiel die Ankündigung Jesu, dass er uns Wohnungen im Himmel vorbereitet, sind ja so viel angenehmer. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass auch Hesekiel 7 in der Bibel steht. Es wäre völlig unangemessen, dieses eine Kapitel für unwichtig zu halten und sich lieber auf angenehmere Bibelstellen zu stürzen. Ja, ich bin der Meinung, dass wir gerade dem 7. Kapitel des Hesekiel-Buches viel Aufmerksamkeit widmen sollten. Denn hier wird zum Schluss auch deutlich gemacht, dass Gottes Gericht nicht das letzte Ziel ist. Alles, was geschieht, dient nur dazu, ich lese die letzten Worte aus Vers 27, dass sie erfahren sollen, dass ich der Herr bin. Das ist der tiefste Wunsch Gottes. Gott möchte, dass wir ihn als Herrn erkennen und anerkennen. Liebe Hörer, die letzten Worte aus Kapitel 7 des Hesekiel-Buches sind mir sehr wichtig geworden. Denn in Kapitel 7 ist viel von Gottes Gericht die Rede. Doch dann mündet alles in der Aussage, das alles soll geschehen, dass sie erfahren sollen, dass ich der Herr bin. Gott ist ja nicht nur im Gericht da oder wenn er uns korrigieren möchte, sondern auch in guten Zeiten, in ermutigenden Phasen unseres Lebens. Er ist der Herr, der uns korrigiert, aber der uns auch dient, uns gebraucht, aufbaut und segnet. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diesem Gott begegnen und dass diese Begegnung Auswirkungen auf Ihr Leben hat. Gott segne Sie.